Ja, heute bin ich mal wieder nicht alleine vorm Mikro. Das freut mich sehr. Heute habe ich die Heike Kuhlmann bei mir als Interviewpartnerin und ich freue mich sehr, dass du dir nochmal die Zeit genommen hast, weil beim ersten Mal hat uns die Technik ja einen kleinen Strich durch die Rechnung
Genau.
gemacht.
Ein bisschen schade, aber ne, ein zweites Mal.
Genau.
Und alles wird super.
Ja, auf jeden Fall. Wir machen den zweiten Versuch. Und ich freue mich sehr, sehr doll, dass ich die Heike heute im Gespräch wieder haben darf. Heike kenne ich jetzt seit über 8 Jahren schon. Damals kennengelernt über meine NLP-Ausbildung, die für mich gefühlt echt alles verändert hat. Und warst da eine fantastische Mentorin, kann ich sagen, und bist immer noch.
Dankeschön.
Also von daher finde ich es wirklich sehr, sehr schön, dass du jetzt heute hier mit dabei bist. Und damit alle, die dich noch nicht kennen, weil viele wissen von mir natürlich, wo ich meine Ausbildung gemacht habe, aber die dich noch nicht kennen, damit sie dich kennenlernen können, vielleicht sagst du einfach mal ein paar ja, Eckdaten zu dir, was dich so umtreibt, vor allen Dingen, was dich gerade so umtreibt.
Ja, also erstmal lieben Dank. Ich freue mich auch wirklich sehr, dass wir das nochmal machen. Ja, zu den Eckdaten. Also ich bin ja seit 2000 selbstständig, das heißt also selbstständig als Coach, Trainer, Berater. Und ein großer Bereich ist eben auch der Ausbildungsbereich, wie du schon gesagt hast. Lange Zeit habe ich eben NLP-Ausbildungen angeboten, Coach-Ausbildungen auch schon sehr lange. Und aktuell sind es mehr, sage ich jetzt mal, so Führungsseminare oder eben auch tatsächlich integrale Seminare, wo wir ja gleich auch nochmal drauf kommen, die auch für andere Zielgruppen sehr, sehr interessant sind aus meiner Sicht. Und das treibt mich im Moment natürlich auch sehr um. Aber vielleicht erst nochmal so ein bisschen zum Hintergrund. Ich bin davor selbst auch, sage ich mal, in Unternehmen tätig gewesen und zwar auch eine recht lange Zeit, 18 Jahre. Meistens bei Unternehmen, die so leckere Sachen wie hier auf dem Tisch herstellen.
Lecker
Also das heißt
Kekse.
Kekse, ich war bei Balsen, ich war bei Stork, aber auch meiner Kosmetikindustrie. Und die längste Zeit war ich eigentlich im Marketing. Und Teil 3 Jahre so circa auch im Vertrieb, im Key Account Management. Ja, und zuletzt war ich eben bei Balsen Snacks verantwortlich für den Marketingbereich, auch mit mehreren Abteilungen. Und ja, ich glaube, das ist auch eine wertvolle Erfahrung nach wie vor, weil man selber ja auch erlebt hat, wie geht es so zu im alltäglichen Berufsleben? Was sind so die Themen? Was bewegt die Menschen? Was ist einfach? Was ist schwer als Führungskraft oder auch Mitarbeiter? Und ja, das kommt mir jetzt, denke ich, auch in meiner ganzen Zeit als Coach, Trainer, Berater sehr zugute, weil ich mich sehr gut auch reinfühlen kann, so wie die Menschen halt ticken und dass das doch sehr unterschiedlich auch manchmal nicht so einfach ist.
Ja, das stimmt, genau, weil du genau aus der eigenen Perspektive das ja auch sehen
Genau,
konntest, ne? Wie sich das verändert hat, ja.
genau. Ja, und man fragt sich vielleicht, wie ist das überhaupt so entstanden? Sind ja eigentlich zwei Paar Schuhe, aber für mich hat sich das eigentlich ganz gut angebahnt, weil ich auch sehr viel damals noch in meiner Position als Marketingleiterin so Teamentwicklung gemacht habe, eine systemische Ausbildung damals von einer Firma gekriegt habe, natürlich mehr so in Managementrichtung. Aber da habe ich eben gemerkt, Mann, das ist spannend. Da kannst du dich persönlich entwickeln, das Team entwickeln. Und so ist das einfach entstanden, dass ich dann irgendwann gesagt habe, ja, da möchte ich mehr darüber wissen. Und da bin ich dann selber angefangen, so Ausbildungen zu machen in Richtung Organisationsberatung, Coaching-Ausbildung, NLP und so weiter. So ist dann die Brücke entstanden, dass ich dann irgendwann ein Institut gegründet habe für Trade Excellence.
Das klingt jetzt total einfach, ne? Du hast da Ausbildung gemacht und dann hast du überlegt, ach ja, so ein eigenes Institut wäre gut und dann hast du es einfach mal gemacht.
Ja, so einfach ist es ja natürlich nicht, wie du weißt, ne? So Veränderungsprozesse ist ja wie immer, das braucht seine Zeit. Ne? Also ich bin in Anführungsstrichen 3 Jahre mit dem Gedanken erstmal schwanger gegangen. Ne? So um die 40 ist ja immer so eine Frage, ja, soll es noch 20 Jahre so weitergehen oder auch nicht? Ne?
Ja, kenne ich.
Und ja, ne, ich bin ja nun ein paar Jährchen älter, ich bin jetzt fast 60. Und ja, und das war damals eben bei mir auch so der Fall, dass ich gedacht habe, ja, was war viel, sage ich mal, Positives auch an Erfahrungen mitgenommen, war eine tolle Zeit, auch dieses strategisch-konzeptionelle Arbeiten, wir hatten da sehr freie Hand, war super, aber irgendwo dachte ich, nee, 20 Jahre noch so in der Mühle drin, ist jetzt nicht deins. Möchtest du nochmal andere Wege gehen? Und da mein Mann auch selbstständig war, habe ich natürlich auch von da so ein bisschen Lunte gerochen. Aber es hat 3 Jahre gedauert, bis ich es dann gewagt habe, muss ich auch sagen.
Das ist ja schon beruhigend, ne? Weil so der ein oder andere überlegt ja tatsächlich dann auch, sich selbstständig zu machen. Und man sieht natürlich immer nur die, bei denen es schon funktioniert hat, die das auch umgesetzt haben. Aber keiner kriegt so richtig diese Anfangsphase auch mit, so diese Zweifel und ne, klappt das denn alles? Also von da immer ganz schön nochmal zu sehen, dass es auch bei anderen so war.
Auf alle Fälle. Ich glaube, das ist bei jedem so. Mhm. Auch dann die ersten Jahre, wo man ja startet, da darf man sich nichts vormachen. Das dauert 2-3 Jahre, bis man dann auch, sag ich mal, ja, gesettelt ist. Ne? Das ist ja als große Marketingfirma auch nicht anders. Da sagt man auch immer, 3 Jahre braucht es locker, bis so ein Produkt eingeführt ist. Ne? Das ist bei einem selbst genauso.
Aber du hättest ja auch sagen können, irgendwie war die Angestellten-Tätigkeit doch besser. Nee. Ich gehe wieder zurück. Hast du nicht gemacht. Was war denn so dieses Trainer- und Coach-Dasein? Was hat es für dich so spannend gemacht?
Ja, also erstmal ist es für mich eine unheimliche Bereicherung, mich selbst immer weiterzuentwickeln. Mhm. Also weil das hört ja nicht auf. Erstmal machst du eine Fortbildung, aber das meine ich noch gar nicht so sehr. Ne? Mhm. Sondern auch durch jedes Seminar, jede Ausbildung lernst du ja selber auch nochmal dazu im Umgang mit den Menschen, die Fragen, die gestellt werden, die neuen Themen, die aufkommen. Also ich finde das unheimliche Bereicherung, mich selbst immer weiterentwickeln zu dürfen. Auch mit Themen mich auseinanderzusetzen, wo ich früher gar nicht, sage ich jetzt mal, hingeguckt hätte. Ne? Ob das jetzt, sage ich mal, so Bewusstseinsentwicklung, Spiritualität ist. Das sind solche Themen, wo ich früher gesagt hätte, nee, brauche ich nicht.
Abstand,
ne? Aber mit der Zeit interessiert man sich ja auch für eine unheimlich breite Range. So, das ist das eine. Das andere ist natürlich auch, ich finde es wirklich auch toll, so ein, ja, eine Art sinnvollen Beitrag aus meiner Wahrnehmung heraus zu leisten, dass ich eben so ein Stück Wegbegleiter sein kann. Also Menschen da auch Impulse geben kann oder eben ausbilden kann. Und damit sie dann wiederum ihren Traum sich verwirklichen können. Und das ist schon, finde ich, für mich was sehr Sinnstiftendes.
Ja. Total. Ich meine, das merkt man auch, ne? Wenn man die Ausbildung bei dir macht, ich kann das ja nur bestätigen, man merkt einfach, dass du mit Herz und Seele dabei bist.
Ja, das freut mich.
Das kann ich auf jeden Fall unterschreiben. Deswegen, du hast so schön den Bogen gerade geschlagen, dass du dich jetzt mit Themen beschäftigst, die du dir vielleicht vor 10 Jahren noch gar nicht hättest vorstellen können. Mhm. Und da kommen wir an den Punkt, über den wir ja heute vor allen Dingen auch sprechen wollten, nämlich den integralen Ansatz. Mhm. Da hatte ich ja auch die große Freude, bei dir mal an so einem Impuls-Workshop teilzunehmen und das kennenzulernen. Und für mich hat das ganz, ganz viele Aha-Momente gebracht. Mhm. Vielleicht magst du mal ein bisschen was dazu erzählen, was der integrale Ansatz überhaupt ist. Denn ich habe mit ganz vielen Menschen drüber gesprochen und 99% wusste nicht, was es ist, was total schade ist. Aber vielleicht kannst du es mal runterbrechen auf so 2-3 Sätze irgendwie und wir gehen von da aus dann weiter in die Tiefe.
Ja, also klar, also es geht mir ähnlich. Man kennt den Begriff nicht. Ist ein bisschen sperrig. Erstmal für die, die das erste Mal hören, ich kann erstmal beruhigen, hat nichts mit Integralrechnung zu tun. Also nichts Mathematisches, sondern es kommt ja eigentlich vom Wortstamm so von, sage ich jetzt mal, Zusammenhänge ganzheitlich sehen, die Verknüpfungen wahrnehmen. Und ich glaube, das ist ja ein Thema, was uns alle beschäftigt. Es wird alles komplexer. Wir haben manchmal auch das Gefühl, oh, wie kriege ich da noch Pack an? Habe ich auch nichts übersehen? So, das ist so das eine Thema. Wie kann ich die Komplexität handeln? Und da gibt es im integralen Ansatz so neue Denkmodelle, die es einem erlauben, sage ich jetzt mal, einerseits wirklich alles in den Blick zu nehmen und gleichzeitig aber auch zu gucken, ja, wo sind so unsere Stärken, wo sind wir schon gut positioniert, wo läuft es rund, je nach Kontext. Und auf der anderen Seite aber auch zu sehen, Mensch, wo hakt es? Wo können wir uns vielleicht noch weiterentwickeln? Wo haben wir vielleicht auch noch gar nicht hingeschaut? Wo sind blinde Flecken? So, das heißt, es ist einerseits so ein Ansatz durch diese Modelle, der so einen Status quo sehr schnell ermöglicht in Bezug auf jedes Thema, wo stehe ich, wo will ich hin?
Und vor allen Dingen eben, ja, das finde ich das Tolle daran, Entwicklungspotenziale aufzeigt. Und zwar einerseits für mich als Individuum, aber man kann ihn eben anwenden auch in anderen Bereichen. Ob das jetzt Entwicklungspotenziale in Richtung Team ist oder in Richtung Organisationen, bis hin, sage ich mal, ja, Gesellschaft oder auch, dass man mal so generell auf das Universum schaut. Ne? Das heißt, dadurch eröffnet sich einem auch ein größerer Horizont und das Bewusstsein wird einfach auch ein Stück weiterentwickelt. Vielleicht noch einen Satz. Manche kennen ja sicherlich diesen systemischen Ansatz, wo es ja auch schon darum geht, so Komplexität und deren Wechselwirkungen wahrzunehmen. Also ganz vereinfacht könnte man sagen, es ist auch so eine Weiterentwicklung noch des systemischen Ansatzes. Nur, dass der integrale Ansatz einem noch mehr so, ja, die Möglichkeit der Orientierung gibt, als wenn da so eine Art Landkarte noch es besser ermöglicht, draufzuschauen und eben, wie gesagt, die Potenziale zu sichten. Das, finde ich, ist ein Riesenvorteil. Egal, ob als Führungskraft oder Coach oder in der Organisationsentwicklung. Man hat eben gemeinsam die Möglichkeit, auch mit dem Kunden oder Klienten sehr schnell eben, ja, da zu gucken, wo sollten wir ansetzen.
Also im Grunde geht es dabei darum, Komplexität, die wir im Alltag erleben, in allen möglichen Konstellationen runterzudampfen.
Auch runterzudampfen. Erstmal aber nicht zu sagen, ich nehme nur einen Teil wahr, wie das ja häufig passiert, dass ich dann nur einen kleinen Ausschnitt sehe, sondern schon die Komplexität wahrnehmen. Aber durch diese Modelle kann ich sie ja sortierter wahrnehmen, habe eine Orientierung und kann dann sagen, fokussieren auf das Wesentliche.
Ja. Welche Modelle gehören denn zum integralen Ansatz?
Ja, es sind, sage ich mal, 5 Modelle, die eigentlich das Entwicklungspotenzial der Menschen oder von Organisationen beschreiben. Zusammengefasst nennt man das AQUAL, wer das vielleicht schon mal gehört hat.
AQUAL?
Genau, genau. Und darunter verbergen sich verschiedene Sachen. Einmal die Entwicklung über Ebenen, Bewusstseinsebene. Ich zähle das erstmal nur auf. Dann die Entwicklung über, ja, die Entwicklungslinien, damit ist gemeint, ich kann ja meine Kognition entwickeln oder ich kann meine emotionale Intelligenz oder soziale Kompetenz entwickeln. Das sind alles sozusagen so lineare Entwicklungsmöglichkeiten. Dann gibt es noch Typologien, kennen wir ja eigentlich auch schon aus dem Alltag. Da geht es ja darum, unterschiedliche Denk- und Handlungsmuster erstmal wahrzunehmen.
Also typische Persönlichkeitstests.
Genau, ne, so was weiß ich. Der eine ist vielleicht mehr menschenorientiert und der andere mehr orientiert auf Dinge. Gut ist natürlich immer, wenn man sagt, sowohl als auch. Ne, also, dass man beides kann. Und so gibt es ganz viele Programme, sag ich mal, die gegensätzlich sind, wo man aber lernen kann, auch beide für sich zu nutzen, im Sinne des sowohl als auch, je nach Kontext. Ne. Das sind also Typologien. Und dann gibt es noch die Möglichkeit, sich über, ja, Zustandsmanagement zu verändern. Da geht es dann auch so darum, ja, wie kann ich mit Emotionen umgehen. Ne? Jeder hat es ja auch mal, dass er mal irgendwann wütend wird, wenn der Kollege vielleicht einmal ein bisschen komisch kommt oder so. Wie komme ich da wieder auch runter? Aber auch, sage ich mal, im Sinne der Resilienz. Wie kann ich da für mich mehr sorgen, vielleicht meinetwegen über Meditation oder Ähnliches. Also es ist ein sehr breites Spektrum auch.
Also Resilienz ist vielleicht dem einen oder anderen kein Begriff, da geht es um Widerstandsfähigkeit.
Genau.
Ne? Also wie ich mit stressigen Situationen, herausfordernden Situationen irgendwie auch relativ ruhig und gelassen dann umgehen kann.
Ja. Das 5. Element, was wir noch haben, sind das Quadrantenmodell. Da geht es eben darum, über das Quadrantenmodell möglichst ganzheitlich auf alle Themen draufzuschauen. Das sind immer 4 große Perspektiven, darum Quadranten. Ja, es ist sehr abstrakt, wenn man das jetzt nur in 3 Sätzen erstmal erzählen soll. Ich glaube, besser ist es immer, wenn man vielleicht mit Beispielen dann das machen, genau, denke ich,
das
gleich
noch mal
das eine oder andere untermauert.
Ja.
Aber eins vielleicht noch, nur durch diese 5 Kriterien habe ich wirklich alles abgebildet oder alles im Blick und kann auch so sehen, wo setze ich an von meinen Entwicklungsmöglichkeiten.
Ja, Also ich würde total gerne direkt in das Thema Ebenen einsteigen. Das hatten wir bei dem Workshop ja auch, ja, wo ich hier war. Ja. Da habe ich mit einigen Leuten schon drüber gesprochen, habe ihnen das ein bisschen näher gebracht und auch da hat es bei allen eigentlich Klick gemacht. Da ging es ja auch so ein bisschen darum, wie man sich selber ein bisschen besser verstehen lernt, aber auch herauszufinden, warum es vielleicht auch Schwierigkeiten gibt in der eigenen Familie. Ich erlebe jetzt immer häufiger, dass Menschen in so einer Umbruchphase sind und sich weiterentwickeln wollen, aus diesem Hamsterrad raus wollen, irgendwas ganz anderes machen wollen als die Herkunftsfamilie. Und die Herkunftsfamilie eigentlich eher festhält und sagt, das kannst du nicht machen, du kannst nicht weggehen. Und ne, wir haben ja alles aufgebaut. Oder auch in der Firma, dass man anfängt, Dinge zu verändern und in der Firma aber an alten Strukturen festgehalten wird. Vielleicht gehen wir direkt mal in diese Ebenen rein, weil es für mich gefühlt so vieles erklärt hat, woher so Konflikte kommen, auch gesellschaftliche Konflikte. Magst du da einfach mal erklären, was es mit diesen Ebenen auf sich hat und warum man dadurch so viele Dinge einfacher erklären kann?
Ja, vielleicht erstmal, was sind Ebenen? Das Wort deutet es ja schon an. Der Mensch entwickelt sich sozusagen ja von klein auf bis ins Erwachsenenalter immer so, sage ich jetzt mal, in Stufen. Wir lernen ja alle immer wieder ein bisschen mehr was dazu. Auch letztendlich unser Bewusstsein erweitert sich ja immer, unsere Wahrnehmungsfähigkeit. Aber auch unsere Werte verändern sich damit. Und das ist eigentlich so der Kern, wo die Ebenen hauptsächlich ansetzen, die gucken eben, wie sich die Werte im zeitlichen Verlauf verändern bei den Menschen. Und die Werte triggern ja wiederum auch, wie ich mich verhalte letztendlich oder welche Haltung ich habe. Und das ist häufig der Grund auch, warum Konflikte entstehen oder Missverständnisse und Ähnliches. Egal, ob es jetzt Gesellschaft ist oder Familie. Und darum würde ich ganz gerne vielleicht erstmal die Ebenen so ganz kurz versuchen zu erklären, welche Werteebenen sich so entwickeln. Und dann können wir vielleicht mal so an aktuellen Beispielen auch mal reingehen. Ja, vielleicht also dazu sagen kann ich noch, das ist ein Modell, was schon in den 80ern von Professor Graves entwickelt wurde und das arbeitet mit Farben, dann kann man sich das besser merken. Das heißt, jede Bewusstseinsebene hat eine Farbe. Und wenn wir jetzt mal so mit der ersten Bewusstseinsebene anfangen, das ist die beige Ebene, das mache ich auch nur ganz kurz. Ich glaube, das können wir uns alle schnell vorstellen, wenn so ein Baby auf die Welt kommt, dann ist das natürlich von seinem Bewusstsein her eigentlich nur fixiert sozusagen, es möchte was zu essen haben, es möchte schlafen und letztendlich kann es ja auch noch nicht selber. Das heißt also, es geht nur ums nackte Überleben und Mama und Papa versorgen das Baby. Und man kann immer die Parallele ziehen, auch zu gesellschaftlichen Entwicklungen, auch historisch gesehen.
Ja.
Das heißt also, wenn wir das so machen würden, dann ist das so am Anfang so die Urjäger und Sammler, wo es auch nur um das nackte Überleben ging. Und das heißt, das Bewusstsein ist in diesem Fall noch sehr tierähnlich, kann man sagen. Ne? Es geht um Kämpfen, sich verteidigen und ernähren, schlafen, Sex, sage ich mal, in diesen ersten Anfängen der Gesellschaft. Ne? Und erst, sage ich jetzt mal, mit zunehmendem Alter beim Kind oder auch in der Gesellschaft kommt der nächste Schritt, wenn ein neues Bedürfnis entsteht. Nehmen wir jetzt mal das Beispiel, diese Jäger und Sammler. Ich glaube, jeder kann sich vorstellen, das ist eine sehr gefährliche Situation, ja auch jeden Tag da immer ums nackte Überleben zu kämpfen und gegen Tiere und sonstige Gefahren. Und das größte Bedürfnis war erstmal Sicherheit. Und das wurde sozusagen zusammen, indem man sich zu einem Clan oder zu einem Stamm zusammengeschlossen hat, schon eher befriedigt. Ne? Man konnte sich dann eben selber unterstützen, schützen und Ähnliches. Und da sieht man schon eben, der Wert ist Sicherheit dieser zweiten Ebene, Purpur. Aber letztendlich, es war ja auch noch ein Bewusstsein, was noch sehr, sage ich jetzt mal, noch nicht rational denken konnte. Das heißt also, Sicherheit hat man sich auch geholt, indem man sagt, ach, wir müssen die Geister beschwören oder Ähnliches. Mhm. Und das erkennt man bei Kindern ja auch. Die leben ja auch in dieser magischen Welt. Die Ratio ist noch nicht ausgebildet, aber sie können lernen über Geschichten, über Metaphern, Bilder, über eben Weihnachtsmann, Osterhase und ähnliches. Lernen die letztendlich hinzu, auch soziales Verhalten. Und letztendlich ist das dann schon auch eine Weiterentwicklung des Bewusstseins. Mhm. Also auch im Sinne, dass ich mich mit anderen Menschen sozusagen im Sinne erste soziale Regeln und Rituale verständigen kann. Ja, und dann geht es eben so Schritt für Schritt weiter. Das sind jetzt so zwei Ebenen. Beige, Purpur war die zweite. Die dritte ist, das können wir am Kind sehr schnell erkennen, wenn es in so ein Trotzalter kommt. Mhm, ne? Ja. Das heißt, da sehen wir, das Ego wird als erstes erst in der Phase rausgebildet. Mhm. Vorher erkennt sich das Kind ja noch gar nicht, weiß nicht, was das Ich ist. Und das ist so in der Phase dominant, also dass die Ausbildung des Ichs, des Willens, auch dann letztendlich der Macht. Mhm. Und das kann man natürlich gesellschaftlich genauso sehen. Also irgendwann wollten aus dem Stamm heraus sich Einzelne herausheben und wollten die Macht haben. Und das ist sozusagen dann die Phase, wo es wirklich auch um Ego-Spiele, um Machtspiele ging, um Kriege, um Herrschaften aufzubauen, große Reiche wie Römisches Reich oder Alexander der Große. Das sind so Beispiele gesellschaftlich damals gesehen. Mhm. Ne? Aber man hat natürlich auch heute noch diese rote Ebene. Ne? Also rot eben auch, weil es so dominant ich-betont ist,
diese okay. Ebene. Hat jetzt jeder wahrscheinlich direkt ein Bild vor Augen.
Genau, ne? Das kann auch mal durchaus der dominante Chef sein, der oder die Chefs, die Machtspielchen spielen. Mhm. Ne? Oder man erlebt es auch in Ländern, wo noch Diktaturen sind, wo es wirklich um die Machtsicherung geht. Mhm. Ne? Oder Mafia-Strukturen. Oder auch in Ländern, wo meinetwegen Indien oder so, wo noch sehr stark eben auch Billignähereien oder so ähnliches Vorgesetzte bestimmen, wie was gemacht zu haben, zu machen ist. Und das sind alles geprägte, sage ich jetzt mal, Ego-Ebenen. Ja, und das ist zwar eine wichtige Phase, ne, für das Bewusstsein, dass ich entwickle. Aber es gibt immer auf jeder Ebene auch positive Facetten und es gibt auch, ja, ich sage jetzt mal negative, da wo es vielleicht überdimensional ist, also ausgeprägt ist. Und so entwickelt sich meistens auch dann die nächste Ebene, nur zum Verständnis. Ne? Das heißt also, irgendwann kann man sich ja vorstellen, wenn die Menschen jetzt gesellschaftlich gesehen immer nur Kriege erleben und unterdrückt werden, dann haben sie den Wunsch irgendwann nach Sicherheit, nach Ordnung, nach Frieden. Und so entsteht dann eine neue Werteebene und auch damit neue Lebensarten. Ne? Wenn man jetzt so schaut, damals war das so eher die Entstehung der Königreiche, der wohlwollende König, sage ich jetzt mal, oder auch der Papst oder ähnliches. Das ist alles zwar nicht, sage ich jetzt mal, so eine saubere Ebene, wo man sagt, das ist nur immer toll im Sinne Wertschätzung und Sicherheit und Ordnung. Das mischt sich ja häufig auch noch. Also von der roten Ego-Ebene in diese neue sicherheitsbetonte Ebene, die mit Blau betitelt wird. Das dauert natürlich. Es gibt immer Übergangsphasen. Ne? Und so ist es aber auch bei dem Kind, wenn ich da nochmal die Parallele ziehe. So erste soziale Regeln in der Schule oder im Kindergarten sind ja ganz wichtig, dass die Kinder eben ja auch eine Sicherheit und einen geordneten Rahmen erleben und wissen, wie sie sich zu verhalten haben im sozialen Kontext. Ja, und so geht es eben immer weiter. Also die nächste Ebene, die wir, glaube ich, alle sehr gut kennen, ist die orange Ebene. Erst da wird auch die Ratio rausgebildet, also im Sinne, ne, dass ich dann auch rational überhaupt denken kann oder etwas von außen wahrnehmen kann. Dann kommen auch andere Werte, die wiederum wichtig sind. Also die eigene Freiheit, es ist wieder irgendwo ich-betonter. Ich möchte dann vielleicht auch eher demokratische Verhältnisse, nicht mehr so vom König gesteuert werden oder vom Papst und mich anpassen. Das heißt, es sind wieder ganz andere Wertehaltungen, die dann geprägt werden. Und wir sehen das ja heute in den meisten Firmen auch. Da ist ganz viel Orange auch, also rationales Denken, Zahlen, Daten, Fakten denken. als Beispiel, aber auch eben durchstrukturierte Prozesse, alles eben optimiert, Lean-Management, das sind alles so typische Dinge heute, wenn man so diese orange Welt beschreiben sollte. Mhm. Und das Bedürfnis oder der Wert ist immer ja, Freiheit letztendlich, Zielerreichung, Ergebnissicherung, Erfolg. Ne? Also wieder sehr ego-betonter auch, der eigene Erfolg. Ja, das ist aber noch nicht alles, sondern es gibt noch zwei Ebenen, die auch derzeit gut beschrieben sind und auch in der Gesellschaft gelebt werden. Das nächste ist die grüne und die gelbe Ebene. Und die grüne Ebene ist so diese Tendenz, die wir auch schon in den 68er Jahren so erlebt haben, also wo die Menschen sich befreien wollten, einerseits von diesem blauen, einengenden System oder auch von diesem materialistischen, orangen System. Da war eben die Friedensbewegung schon da, mehr eben die Entstehung von sozialen Institutionen, UNICEF oder ähnliches, Greenpeace-Entstehung, aber auch die Hippie-Bewegung am Anfang. Das heißt, da sind wieder ganz andere Werte im Vordergrund, wo das Miteinander sehr stark im Vordergrund steht. Die Wertschätzung, die echte Gleichberechtigung, auch die ist erst mit diesem grünen Bewusstsein möglich. Mhm. Und das sehen wir natürlich auch heute aktuell sehr stark. Ne? Das ist gerade auch durch die Grüne Partei jetzt als Beispiel, die mehr Aufwind kriegt, weil immer mehr Menschen in dieses grüne Bewusstsein eben reinwachsen. Mhm. Und das ist eben auch ein Bewusstsein, wo es eben darum geht, ja, mehr also sich selbst zu reflektieren, sich selbst persönlich zu entwickeln auf verschiedensten Ebenen, aber auch wo der erste ja, Weg ist, mehr sinnstiftend miteinander zu arbeiten und nicht immer nur auf zackig Ergebnis oder Ziel orientiert. Und das setzt sich noch sofort in Richtung gelbe Ebene. Das ist dann tatsächlich die integrale Bewusstseinsebene, wo man einerseits eben, das nennt man auch so Big Picture Denken, was ich vorhin versucht habe zu beschreiben, wo man versucht, diese Komplexität abzubilden. Also das ist so diese Kopfebene. Aber die gelbe Ebene ist eine Sowohl-als-auch-Ebene. Also es geht immer um Kopf und es geht um Bauch. Also sowohl Kopf zu integrieren als auch Bauchgefühl meinetwegen. Oder eben all das, was das Grüne schon ausmacht, genauso zu integrieren wie das Orange oder das Blaue. Man könnte auch sagen, dass die gelbe Ebene versucht, möglichst alle Ebenen auch zu integrieren. Also das, was jede Ebene auch an Werten mitbringt und was gut und wertschätzend für alle ist, auch mehr wieder rauszuholen und zu würdigen. Das ist ein Zeichen eigentlich auch des integralen Denkens. Und man sieht es eben auch in Unternehmen sehr stark. Ne? Vielleicht kennt der eine oder andere auch das Buch von Frederic Laloux, der ja beschrieben hat, es geht immer mehr in Organisationen auch, die danach streben, sinnerfüllt zu arbeiten oder selbstgesteuert zu arbeiten. Agilität, Stichwort, ist ja auch in die Richtung. Ne? Aber auch eben sich persönlich entfalten zu können. Das sind so diese drei Kerndinger, die eben das Integrale auch wieder unheimlich ausmachen. Ja, und das ist eben, das war jetzt wirklich ein super Schnelldurchlauf. Das sieht man aber vielleicht schon, das Bewusstsein wird immer weiter. Man kann sich das auch vorstellen wie so eine Spirale. Mhm. Das Bewusstsein läuft so spiralförmig und erweitert sich immer von der Wahrnehmung, von den Werten, von den Einstellungen. Und das ist jetzt auch kein Ende bei Gelb, um Gottes Willen. Man weiß, dass es also natürlich immer weitergehen wird. Und es gibt auch Menschen, die schon ein holistisches Wertesystem haben. Aber die Menschenzahl ist noch so klein, dass es jetzt, sage ich mal, für unsere Arbeit im Täglichen noch nicht so relevant ist.
Aber rein der Neugierde halber, was bedeutet holistisch?
Holistisch ist nochmal, sage ich jetzt mal, ein Stück ganzheitlicher, obwohl man sich das vom Kopf her schon schlecht vorstellen kann. Aber es geht da auch, sage ich mal, noch mehr um spirituelle Wege. Also auch das Wohl des gesamten Universums immer auch bei all seinen Entscheidungen oder auch bei dem eigenen Leben zu berücksichtigen. Also es ist, sage ich jetzt mal, ein noch ganzheitlicheres, spirituelles, sage ich jetzt mal, Bewusstsein. Mhm. Na, während andere Ebenen ja immer noch auf kleinere Systeme fokussieren, ne? Wird es eben, je größer das Bewusstsein ist, wird auch das System, was wirklich in den Blick genommen wird oder wofür man einsteht, wofür man lebt, größer.
Was ich so spannend fand, war, das hattest du damals auch rausgestellt, dass eigentlich erst ab der gelben Ebene, ab dieser integralen Ebene, das hast du gerade auch gesagt, diese vorherigen Stufen integriert werden und das Positive gesehen wird. Davor, das hast du so dargestellt, ist es eher so, dass man die vorherigen Stufen ablehnt und auch die nachfolgenden höheren, in Anführungsstrichen höheren Stufen auch ablehnt.
Ja, das ist also wirklich, ja, einerseits glaube ich verständlich. Wenn ich mich weiterentwickeln möchte, dann muss fast so eine These-Antithese passieren. Also ich muss fast mich von einem anderen distanzieren, loslassen, vielleicht sogar ablehnen, um was Neues hereinzulassen und zu entwickeln. Darum ist es eigentlich auch verständlich, dass fast jede Ebene immer so die vorherige Ebene oder auch die anderen weiteren Ebenen fast ablehnt. Oder eben die Haltung hat, so wie ich denke und meine Werte, das ist sozusagen das Richtige.
Ja.
Und die anderen, nee, das ist ja nichts. Ne? Und dadurch kommen dann ja auch die vielen Reibungspunkte oder Konflikte zustande, dass jeder häufig nur aus seiner Haltung, seiner Sichtweise denkt. Ne? Der Orange hat andere Interessen als ein Blauer oder ein Grüner. Und alle meinen immer, sie hätten die Richtige.
Auf jeden Fall. Das Spannende, was ich finde, habe ich auch mit Klienten schon häufiger drüber gesprochen, mit Menschen in meinem Umfeld, die eben gerade dabei sind, auszubrechen aus diesem blauen Sicherheitsdenken, aus diesem organisierten Denken oder aus diesem orangenen Leistungsstreben. Ne? Da muss eben nicht dann das neue Auto vor dem Haus stehen und noch der siebte Urlaub in dem Jahr gemacht werden, sondern da geht es eher um die Innenschau, was möchte ich wirklich, was sind meine Werte. Dass die sehr häufig mit ihren Eltern aneinander geraten und die Eltern sagen, Kind, bist du denn verrückt, das jetzt zu machen, und die wollen ausbrechen. Aber das macht es natürlich klar, weil viele der Eltern vielleicht auch in dieser blauen Ebene noch sind, ne? Dieses Ordnung, Sicherheit, man arbeitet von der Ausbildung bis zur Rente durch. Die können das gar nicht wahrscheinlich nachvollziehen, was da auf den anderen Ebenen passiert, oder?
Ja, das kann ich nur unterstreichen. Ne? Also wenn ich zum Beispiel auch mal meinen eigenen Werdegang sehe, ich komme auch aus einem eher blau geprägten Elternhaus und ich bin in den 60er groß geworden. Das war eben auch nochmal eine ganz andere Gesellschaft. So nach dem Krieg, da war man froh, dass erstmal wieder alles sichere Verhältnisse so mehr und mehr aufgebaut wurden, dass jeder seine geregelte Arbeit hatte, jeder sich ein Auto, ein Haus und sowas leisten konnte. Und da bin ich natürlich damals auch sehr stark geprägt worden. Aber ist klar, ich habe natürlich auch durch all die Jahre mich weiterentwickelt. Und meine Eltern, glaube ich, sind immer noch sehr stark im blauen Bewusstsein. Oder heute ist es nur meine Mutter gewesen. Und als ich mich zum Beispiel selbstständig gemacht habe, konnten ja auch meine Eltern das nur sehr schwer nachvollziehen und hatten große Sorge. Hast du dir das denn gut überlegt? Und dann ne, Thema Sicherheit. Sich selbstständig zu machen, heißt eben in der Regel ja auch, dass ein gewisser Freiheitsdrang da ist. Ne? Und auch eine Selbstständigkeit. Und das ist für Blau häufig schwer vorstellbar, weil eben das Sicherheitsdenken und das Geregelte eben sehr, sehr wichtig ist als Wert.
Das bedeutet im Umkehrschluss aber, dass diejenigen, die eine Ebene schon nach oben, immer dieses nach oben, immer in Anführungsstrichen gesetzt, weil nicht besser. Ne? Also darauf wollen wir auch mal hinaus, dass es eben nicht besser oder schlechter ist, sondern die eine Ebene weiter sind, dass die sich eigentlich auf die Ebenen davor ein bisschen einstellen müssen, oder?
Es ist zumindest, sage ich mal, auf alle Fälle einfacher, ne? Wenn ich schon von meinem Bewusstsein das durchlaufen habe, dann weiß ich zumindest ja darum auch. Ne? Dann kann ich mich eher darauf einstellen. Jemand, der, sage ich jetzt mal, so ein Blauer, kann sich schwerer eben auf den Grünen einstellen, weil das quasi tatsächlich, er hat es ja noch nicht erlebt. Es ist noch nicht in seinem Bewusstsein.
Und es ist vor allen Dingen schon zwei Stufen weg.
Es ist schon zwei Stufen weiter.
Ist vielleicht noch machbar. Aber
das ist, sind manchmal dann wirklich Welten für die, weil das können die nicht nachvollziehen, wie der tickt. Ne? Und darum, grün kann das sehr wohl, wenn er dann will. Und das ist dann nur wichtig, und darum ist mir das auch so ein Anliegen, dass das auch, sage ich jetzt mal, das Bewusstsein, jetzt meinetwegen bei Grünen in Anführungsstrichen, dafür da ist, ja, ich kann mich ja durchaus da noch rein beamen oder mich anpassen oder die abholen. Andersrum ist es schwerer.
Dennoch fällt wahrscheinlich vielen dann auch so dieses Zurückgehen oder sich einstellen sehr, sehr schwer, ne? Weil man ja auch das Gefühl hat,
die verstehen mich,
genau, die verstehen mich nicht, ne? die wollen mich nicht unterstützen, die halten mich zurück. Hast du da einen Tipp, wie man damit umgehen kann?
Also ich habe immer wieder erfahren, dass es eben wichtig ist, sich zu fragen, was ist denn die positive Absicht von wem auch immer? Und dann kommt man auf die Werte. Und wenn ich weiß, meine Eltern meinen es ja nur gut, im Sinne, die wollen eigentlich nur ein sicheres Leben für mich haben und dass es mir auch gut geht finanziell und ich mir alles aus ihrer Sicht leisten kann, dann kann ich das auch, finde ich, ganz anders zumindest annehmen. Deswegen muss ich nicht genauso es machen. Das ist ja in anderen Kontexten auch so, aber ich kann es besser verstehen. Und ich glaube, das ist schon mal so der erste Schritt, um in eine Kommunikation zu kommen. Dass man dann vielleicht auch eben sagen kann, ich verstehe und ich finde es auch toll, dass du dann so offen mir sagst, dass du dich um mich sorgst. Man kann dann aber eben sagen, warum einem das andere eben wichtiger ist, was es einem gibt.
Ja.
Auch da ist ja eine positive Absicht hinter.
Ja, das ist ein schöner Ansatz. Der Gedanke, der mir jetzt gerade kam, ist... nehmen wir jetzt mal wieder das Beispiel, die Eltern stehen dagegen. Da kann man sich ein Stück weit ja vielleicht auch noch von distanzieren. Dass man sagt, gut, ich lasse da erstmal ein bisschen Gras über die Sache wachsen oder ich fahre nicht jede Woche hin, sondern erstmal alle 2 Wochen. Wie siehst du das denn in einer Partnerschaft? Weil ich könnte mir vorstellen, dass sich auch Partner finden, die auch auf unterschiedlichen Ebenen sich bewegen und einem das vielleicht auch nicht so bewusst ist. Woran merkt man in einer Partnerschaft, dass man auf unterschiedlichen Ebenen ist?
Ja, also ich denke mal, man merkt das auch genauso in alltäglichen Dingen. Ne? Also wenn ich zum Beispiel ein Pärchen habe, wo vielleicht er sehr orange tickt und die Frau sehr grün schon ist, das ist schon ein sehr häufiges Phänomen auch.
Also ein Mann eher so leistungsorientiert.
Ja, der Mann also beispielsweise sehr leistungsorientiert, Führungsposition hat, eher 12 Stunden als 9 Stunden arbeitet, auch letztendlich immer wieder auf Erfolg ist und materialistisch auch zeigen möchte, vielleicht durch Auto oder Haus, dass es der Familie gut geht, dann ist vielleicht die Frau, kann das überhaupt nicht nachvollziehen, wenn sie dann eher sagt, nee, ich möchte, das ist mir gar nicht mehr wichtig, also im Sinne des ganzen Materialistische. Ich möchte mich eher, sage ich mal, persönlich weiterentwickeln, ich möchte, weiß ich nicht, ein NLP-Seminar machen oder ich möchte mich mit dem Thema Spiritualität beschäftigen und lass uns doch da mal auch gemeinsam was machen. Dann wird das häufig, sage ich jetzt mal, erstmal in der Regel zu Missverständnissen oder Konflikten führen, weil die beide dann in eigentlich unterschiedlichen Interessenswelten leben. Und ich glaube, das kann man nur eben auflösen ein Stück weit, wenn man erstmal ja, sich das bewusst macht, was ist dem einen wichtig, was ist dem anderen wichtig. Und dann gibt es 2 Möglichkeiten, damit umzugehen. Manche Paare schaffen es eben dann auch zu sagen, ja, beides ist ja auch positiv und wertvoll und ich lasse den anderen so, wie er ist, gebe ihm den Raum und wir können eigentlich dann beide davon profitieren. Hat aber auch immer, sage ich mal, so ein bisschen die Erfordernis, dass man versucht, sich so ein Stück weit eben für die Welt des anderen zu öffnen. Ich muss nicht da mitmachen unbedingt, aber ich muss den anderen verstehen oder eben auch so annehmen können. Mhm. Weil sonst, klar, sonst funktioniert es dann irgendwann auch unter Umständen nicht mehr. Und die Erfahrung ist so bei Partnerschaften, dass es einfacher ist, wenn die Frau schon ein Stückchen weiterentwickelt ist als der Mann. Die Frau kann sich immer noch besser eher dann auch darauf einstellen als andersrum. Das ist ganz kurios, aber es ist meistens immer wieder feststellbar.
Ja. Auch das begegnet mir total häufig in Gesprächen im Moment. dass viele Frauen tatsächlich unterwegs sind, so nenne ich das jetzt mal, und sich viel mit den Themen auseinandersetzen, viel mit sich selber auseinandersetzen, reflektieren, sich weiterentwickeln wollen. Und die Frage, die da immer wieder auftaucht, ist, wann ist es denn Zeit, so die Reißleine zu ziehen und zu sagen, okay, das funktioniert nicht mehr. Also woran merkt man, dass dieses Aufeinander-Einstellen eben nicht mehr funktioniert? Hast du da...
Also ich glaube, das ist wirklich, sage ich mal, eine Reflexionsfrage einerseits, klar, aber ich meine, es ist ein Gefühl, ne? Mhm. Wenn ich merke, irgendwie haben keine Verbindung mehr und es trennt uns mehr, als das uns verbindet, ich glaube, dann spürt man einfach, dass es nicht mehr für beide nicht mehr zufriedenstellend ist. Ne? Ich glaube, da muss man auch seinem Bauchgefühl dann irgendwo vertrauen.
Aber auch das ist ja wieder ein spannender Punkt, ne? Weil du ja vorhin auch gesagt hast, dann erst kommt die Ratio auch rein, auch in diesem Orangenen dann auch nochmal vermehrt. Ist dein Eindruck auch, dass wir gesellschaftlich eher so in der Ratio unterwegs sind und eigentlich so dieses Bauchgefühl oder die Verbindung zum Bauchgefühl auch so ein Stück weit verloren haben?
Vielleicht nicht verloren haben. Ich glaube, es wird immer noch nicht zugelassen oder es ist noch nicht da. Weil egal, ob es die blaue Ebene ist oder die orange Ebene, Gefühle sind für die eher tabu. Mhm. Na, also über Gefühle auch offen zu sprechen, ist erst möglich, wenn ich mich in Richtung Grün entwickle. Mhm. Und vorher aus verschiedenen Gründen. Ne? Der Blaue, der will sicherheitsbetont sein. Nee, also da darf man ja auch außerhalb der Familie nicht sagen, dass es Konflikte gibt oder ähnliches. Ne? Und der Orange, der wird es immer versachlichen, wie du schon gesagt hast. Ne? Und jetzt habe ich den Faden aber verloren zu deiner Frage, sagst du nochmal?
Ob es so ist, dass man eher so die Verbindung zwischen Bauch und Kopf so verloren hat, weil wir ja sehr in der Ratio sind.
Ja, ne? Ich glaube verloren nicht, aber Orange ist eben Ratio betont, kopfgesteuert. Und erst wenn ich das Bauchgefühl mehr zulasse oder auch Gefühle äußere, dann bin ich schon in Richtung Grün unterwegs. Vorher werde ich immer sagen, ich brauche Zahlen, Daten, Fakten oder der Kopf entscheidet und nicht, auch wenn ich ein ungutes Gefühl habe, dem werde ich nicht nachgeben.
Wie könnte man das denn fördern, das Bauchgefühl oder den Zugang vielleicht auch wiederfinden?
Ja, also ich meine, es ist erstmal wichtig natürlich, dass die Menschen generell eine Offenheit mitbringen, sich weiterzuentwickeln. Und so gibt es dann die Möglichkeit im Coaching oder auch in Seminaren eben, wenn man dafür offen ist, eben auch ja, mehr ins Spüren reinzukommen. Du kennst es ja vielleicht auch noch von NLP. Ja. NLP ist eben auch sehr erlebensbetont. Eben nicht vom Kopf an die Sachen ranzugehen, sondern im Sinne unsere Wahrnehmung zu nutzen. Und wir haben 5 Wahrnehmungskanäle und da gehört nicht nur eben, ja, was sehe ich oder was höre ich, sondern eben, was spüre ich auch, wie fühlt sich das an? Und nicht nur die negativen Dinge, sondern auch, ja, meinetwegen, wenn ich ein Ziel erreichen möchte oder die Zukunft neu gestalten möchte, dass ich mir erlaube, das mal auch zu spüren und zu fühlen, das muss man erstmal lernen. Ne? Ein Orange denkt dann erst, was ist das denn Banane, jetzt soll ich mich da so reinfühlen. Ne? Und kann man aber lernen. Und es ist eine unheimliche Bereicherung, weil ich tatsächlich, sage ich mal, auch viel schneller, ne? Für den Orangen ist ja immer Schnelligkeit, ein Ziel, eine Entscheidung zum Beispiel treffen kann und auch häufig viel sicherer, weil das Bauchgefühl ja auch mehr oder weniger alles so automatisch mit berücksichtigt.
Ja, das Spannende ist ja auch, habe ich letztens noch mit jemandem drüber gesprochen, es ist ja selten oder eigentlich nie so, dass man sagt, da habe ich auf mein Bauchgefühl gehört, war doof. Das kommt eigentlich nie vor, sondern es ist eher so, dass man sagt, ach, hätte ich doch mal auf mein Bauchgefühl gehört, das war genau richtig, oder? Da habe ich auf mein Bauchgefühl gehört und es war super. Ne? Also irgendwie ist es ja schon so ein eingebautes Radar und Navigationsgerät. Ne?
Wenn man es dann auch immer wieder mal dann sich erlaubt und erlebt, dann ja, öffnet man sich ja dem dann auch mehr.
Ich habe jetzt die ganze Zeit vor Augen so ein Bild, wenn man durch diese Ebenen sich bewegt, dass es wie so eine geschweifte Klammer ist, die sich so nach oben bewegt, wo man auch eben noch Anteile von der vorherigen Stufe hat, einen ganz, ganz großen Teil von der jetzigen Stufe, aber vielleicht auch schon so Ticken von der nächsthöheren Stufe. Ne?
Ja, das ist gut, dass du das nochmal auch so mit diesem schönen Bild der Klammer ansprichst. ist es tatsächlich so, jeder hat irgendwo eine Art, das nennt man Schwerpunkt des Denkens. Ne, auch wenn ich dann meinetwegen schwerpunktmäßig orange bin, weil die Ratio und Erfolg und so weiter mich noch sehr prägen in meinem Denken und Tun, habe ich immer natürlich auch was von den unteren Ebenen, vielleicht was Blaues, dass ich Strukturen, sage ich jetzt mal auch, liebe oder als hilfreich empfinde. Vielleicht aber auch schon was von der höheren Ebene, sprich was Grünes, ne, dass ich mir zum Beispiel erlaube, auch meinem Bauchgefühl Raum zu geben. Und das ist eben auch das, was sehr, sehr hilfreich ist, dass man eben mehr und mehr auch dann eben zulässt und erkennt, ja, stimmt, eigentlich nutze ich das ja durchaus auch oder ich könnte das ja auch mal mehr nutzen. Ne? Ich nehme immer so ein Beispiel, wenn es jetzt um klassische Präsentationen im Unternehmenskontext geht. Ein Oranger, der nur orange tickt, der würde natürlich ein Folienchart nach dem anderen mit Zahlen, Daten, Fakten durchhauen. Ja, aber wir wissen alle, ne, das ist ziemlich dröge, muss man so zu sagen.
Meistens, ja.
Und die wenigsten werden davon ja, überzeugt. Ne? Das sind vielleicht dann die Orangen. Aber selbst die Orangen brauchen ja auch ein Stück, sag ich jetzt mal, ja, Begeisterung, auch wenn sie es nicht zugeben würden. Ne? Und begeistern tut man immer letztendlich auch mit Beispielen oder Geschichten. Und die kommen aus dem Magischen, sprich aus dieser zweiten Ebene Purpur. Ne? Und wenn wir uns eben erlauben, auch darauf zurückzugreifen und zu sagen, Mensch, früher als Kind konnte ich immer so toll Geschichten erzählen oder Witze oder Ähnliches. Und das nutze ich jetzt mal viel mehr und baue das auch ein. Dann kriegt das eine ganz andere Lebendigkeit und dann überzeuge ich nicht, sondern ich nehme die Leute mit, begeistere sie und dann sind die natürlich auch ja, motivierter wieder dabei. Ne? Und so hat jede Ebene natürlich auch ihre Kraft und Stärken. Und es ist schade, wenn man sie in Anführungsstrichen nebenan liegen lässt.
Ne? Ja. Ja, weil auch das habe ich eben überlegt, wenn jemand auf der orangen Stufe ist, oder vielleicht auch noch auf der blauen Stufe. Viele lernen ja zum Beispiel, lehnen ja dieses Thema Macht komplett ab. Mhm. Ne? Macht ist ja ein sehr, sehr negativ konnotierter Begriff. Mhm. Wie kann man denn lernen, also gerade auf dem Weg hin zu Gelb, wo genau das ja wieder kommt, dass man alles als positiv irgendwie auch erachtet, wie kann man denn lernen, da auch so ein, ja, die positive Absicht dahinter zu sehen?
Mhm. Also ich denke, es ist immer wichtig zu sehen, dass es eine Balance braucht. Ne? Macht kriegt deswegen häufig ja auch diese Negativkonnotation, weil es zum Teil ja übertrieben gelebt wird. Ne? Wenn Macht missbraucht wird, logischerweise, das ist nicht akzeptabel und das würde auch der Gelbe natürlich nicht als akzeptabel sehen, sondern es geht im positiven Sinne um Macht. Und im positiven Sinne ist Macht etwas, wo ich, das kommt ja vom Wort machen, also auch etwas durchsetzen im positiven Sinne, etwas voranbringen meine ich damit, etwas lancieren und dadurch auch, sage ich mal, sich für einsetzen und für stark machen. Das ist ja das Gute dieser roten Ebene, dass ich sozusagen mit meinem Willen und auch mich da voll hinterstelle und sage, das ist wichtig zu tun. Und dann ist es, denke ich, auch eher positiv konnotiert, wenn ich nicht andere sozusagen ja, manipulieren will oder dazu zwingen will, drücke, etwas zu tun, sondern mittels meiner eigenen Überzeugung irgendwo authentisch ja, versuche mitzunehmen.
Das stelle ich mir auch in Firmen mehr so vor. Ne? Also da gibt es ja die wildesten Konstellationen, auch in Teams wahrscheinlich, ne? Wo dann Leute bei sind, die vielleicht auch schon länger in der Firma sind, schon ein bisschen älter sind, vielleicht in einer anderen Stufe sind. Oder auch im Hinblick darauf, wie finde ich denn den für mich passenden Job oder das für mich passende Unternehmen? Da könnte man ja jetzt als Hilfestellung diese Ebenen auch ganz bewusst nehmen, um auch anhand der Stellenausschreibung oder der Unternehmensbeschreibung auch zu gucken, passt das, ne?
Ja, also das ist ein ja, sehr, sehr spannendes Thema, auch mit diesem Blickwinkel eben da drauf zu schauen, wie du sagst, ne? Man sieht, wenn man jetzt mal wirklich das als Hintergrundwissen hat, auch an dem Internetauftritt, an der Sprache, das, was sozusagen auch als positiv für das Unternehmen rausgestellt wird, wie das Unternehmen tickt. Mhm. Ob das Unternehmen eher traditionell blau orientiert ist oder eben meinetwegen orange oder schon grüne Anteile hat. Das kann man also auch sehr schnell, wenn man sich intensiver damit beschäftigt, ja lernen und üben. Und ich glaube, das ist ganz, ganz deswegen ganz wertvoll, weil wenn ich zum Beispiel in ein traditionelles Familienunternehmen gehe, als Grüner, wo noch der Chef, sage ich mal, jeden Tag sagt, wo es lang geht, wenn auch im positiven Sinn, also positiver Patriarch. Aber dieser Chef würde wahrscheinlich den Mitarbeitern kaum Spielraum geben, selbst irgendwo mitzugestalten oder Veränderungsvorschläge einzubringen, sondern ne, es wird alles geregelt und nach Schema F Tag für Tag abgehandelt, in Anführungsstrichen.
Da wird aber auch für alle gut gesorgt.
Da wird für alle gut gesorgt, das ist das Positive. Der wird auch sehr familienbetont sicherlich dann das Unternehmen führen, auch immer das Wohl, das soziale Wohl im Blick haben. Es gibt viele positive Facetten. Und alle, die, sage ich jetzt mal, Sicherheit suchen, werden sich da sehr wohl fühlen, weil sie dann tatsächlich, sage ich jetzt mal, da sich aufgehoben fühlen und, weiß ich nicht, 30 Jahre arbeiten können. Ein Grüner sucht ja was anderes. Ein Grüner braucht sehr viel Freiraum in seinem Arbeitsfeld. Der möchte mitgestalten, der möchte vielleicht neue Wege, zukunftsweisende Wege, Visionen entwickeln. Der mag Komplexität und Ähnliches. Und das ist, sage ich mal, wenn ein grüner Mensch jetzt in so einem Unternehmen, also einem blauen Unternehmen anfängt, der ist ja gefesselt. Ne? Der kann sich ja gar nicht in seinen Wünschen entfalten. Das, was ihn vielleicht erst anzieht, ist dieses Miteinander, das Wertschätzende, weil das ist das, was Blau und Grün wiederum verbindet. Mhm. Die mögen eben auch diesen wertschätzenden Umgang. Mhm. Ne? Und das könnte einen Grünen verleiten, auch in so ein Unternehmen erstmal reinzukommen und zu sagen, oh, das ist ein tolles Klima hier. Ne? Aber die Arbeit als solches wird auf Dauer ihn wahrscheinlich, ja, ich sage jetzt mal, zur Geißel machen oder so, ne?
Und andersrum eben auch für Führungskräfte, sich anzuschauen, wie ist mein Team denn auch gestrickt, ne? Wenn ich 4, 5, 6, 10 Teammitglieder habe, wie ist jeder einzelne davon? Und da kann vielleicht ein Blauer eben nicht damit umgehen, dass da alle Möglichkeiten offen sind.
Nee, ne? Also die wollen ja alle anders geführt werden. Ein Blauer braucht auch mehr wirklich Vorgaben vom Chef. Nicht nur im Sinne, wohin die Reise gehen soll, sondern was er zu tun hat. Ein Oranger, der braucht nur das Ziel, was man gemeinsam abstimmt, und der marschiert schon gerne alleine. Und der Grüne, sage ich jetzt mal, der würde natürlich gerne mitgestalten oder selbstgesteuert arbeiten. Stichwort Agilität, ne? ist ja auch in aller Munde. Und die wollen alle anders ja, geführt werden. Und wenn man jetzt aber auch zum Beispiel sagt als Chef, ja, wir müssen agiler werden, und ich habe dann aber vielleicht mehrere Blaue noch in einem Team, dann ist das, sage ich jetzt mal, ne, klar wie Kloßbrühe, das wird nicht funktionieren. Weil die können sich nicht in Richtung Agilität entwickeln. Die brauchen eben ja eher die Vorgaben und die Sicherheit, die alten Bahnen, das Bewahrenswerte. Na, und das ist einfach auch immer wichtig, dass man nicht sagt, oh, jetzt alle sagen, Agilität ist wichtig. Klar, es ist wichtig, dass wir uns generell da in die Richtung weiterentwickeln, um die ganze Komplexität zu handeln und schneller und effizienter auch zu werden. Aber ich muss natürlich auch die richtigen Leute oder die richtige Kultur dafür haben.
Ja.
Na, sonst funktioniert das nicht.
Ja, das ist total spannend. Es ist ja gesellschaftlich eben auch so, ne, dass sich da vieles jetzt verschiebt. Und ich sehe, dass bei denen, die jetzt gerade so im Studium sind oder mit dem Studium fertig werden, die haben auch eine ganz andere Herangehensweise schon an das Thema Arbeit. Ne? Da wird das schon vorausgesetzt, dass es eine sinnstiftende Arbeit ist, dass man eben Werte dahinter gesetzt hat. Und ich glaube, da ist so die Aufgabe für die Firmen jetzt auch, da hinterher zu kommen und zu sagen, dann müssen wir das für uns mal definieren auch, ne?
Ja, auf alle Fälle. Ne? Also der Trend in Richtung grünes Bewusstsein bei jüngeren Leuten ist schon deutlich sichtbar und spürbar. auch Thema Gleichberechtigung wird für die wichtig sein, ne? Dass die Frauen genauso, sage ich jetzt mal, Aufstiegschancen oder Möglichkeiten haben, beziehungsweise bezahlt werden. Das ist sehr, sehr wichtig in Richtung Resilienz oder Work-Life-Balance, ne? Dass die da mehr von den Unternehmen geboten bekommen. Also die Zeiten, die vielleicht noch vor 10, 20 Jahren waren, also orange getriebenes Unternehmen im Sinne, ne, jeder musste eigentlich eher 60 Stunden kloppen, wenn er was werden wollte, das wird vorbei. Mit der Generation nicht mehr gehen.
Ja, genau. Karriere wird nach 19 Uhr gemacht, ne? Irgendwie so. Ja. Das sehe ich auf jeden Fall auch. Welche Punkte gibt es denn, wenn man jetzt sagt, naja, ich möchte mich gerne weiterentwickeln? Was hilft einem dabei?
Also was einem natürlich hilft, ist, sich erstmal mit sich selbst mehr zu beschäftigen, also in Richtung Persönlichkeitsentwicklung. Und da gibt es ja verschiedenste Möglichkeiten. Es gibt einzelne Seminare, ne, unterschiedlichster Art, wo ich mich persönlich entwickeln kann. Ob das nun NLP-Seminare ist oder auch Coaching ist ein Thema, wo ich dann eben ja auch Themen, die vielleicht ein bisschen schwierig für mich handelbar sind, reflektieren kann. Auch das ist ja ein Riesenschritt in der persönlichen Entwicklung. Oder du sagtest ja, wenn ich in Veränderungsprozessen bin, da sieht man ja auch, meistens ist das ja dann doch ein Zeichen dafür, dass ich vielleicht sogar von einer Ebene zur nächsten unterwegs bin. Und immer wenn ich mich von einer Ebene auf die andere entwickle, dann, ich sage jetzt mal, rappelt es im Karton. Ne? Dessen muss ich mir natürlich auch bewusst werden. Also Entwicklung heißt auch immer, dass ich bei mir was loslasse und einen Schritt in eine andere Richtung gehe und dass unter Umständen das auch natürlich Auswirkungen haben kann auf mein Umfeld. Sei es mir vielleicht der Beruf dann nicht mehr so zusagt und ich mich verändern möchte oder vielleicht auch die Partnerschaft, was du vorhin schon mal ansprachst. Das ist natürlich klar, das muss ich im Vorfeld wissen. Ne? Aber Möglichkeiten, sich persönlich zu entwickeln, ja, sind genügend da und ich denke auch sehr bereichernd. Ne? Der integrale Ansatz bietet so den Überbau, um eben zu schauen, wo kann ich überall noch auch mich weiterentwickeln? Welche Potenziale habe ich? Das ist vielleicht noch ein Satz. Man kann das Integrale sehr gut auch mit anderen Methoden eben kombinieren. Egal, ob das eben NLP ist oder systemische Beratungsmethoden, wer sich da auskennt. Oder Aufstellungen sind ein ganz wichtiges Thema auch beim integralen Ansatz. Und all das hilft einem, sich eben mehr und mehr weiterzuentwickeln. Meditation auch.
Wobei Meditation ja auch nicht, oder das Bild habe ich jetzt mitbekommen, haben sehr viele, dass man sich auf jeden Fall wie so ein erleuchteter Guru hinsetzen muss im Schneidersitz und eine Stunde lang nichts denken muss. Also ja, dieses Vorurteil kommt mir ganz oft entgegen.
Ja, klar. Na, also das ist, glaube ich, auch wieder noch so ein bisschen das Orange-Getriggerte, so nach dem Motto, jetzt muss ich Leistung bringen, indem ich an nichts denke und ich muss erleuchtet sein. Ne? Ja, und da denke ich, ist auch wichtig, dass er loszulassen und zu sagen, nee, es geht einfach nur darum, wenn ich mich nur aufs Sofa setze jeden Abend und mal 10 Minuten so den Tag Revue passieren lasse, was hat mich wirklich zufrieden gemacht oder auch, was waren tolle, glückliche Momente, was war für mich bereichernd, aber genauso eben dann auch zu schauen, Mensch, wo hat es denn gehakt, wieso kommt das denn und was gibt es denn für alternative Handlungsmöglichkeiten für mich? Das sind ja so die ersten Formen, auch der Selbstreflexion, nach innen zu gehen einfach. Ne? Meditation heißt ja auch immer so ein bisschen nach innen zu gehen. Ja. Und natürlich kann man auch da verschiedene Techniken lernen, egal ob das ist Gedanken ziehen lassen oder Atemtechniken. Aber ich glaube, das muss nicht sein. Es gibt ganz viele Formen der Meditation.
Also erstmal ganz, ganz klein
anfangen.
Und sich groß steigern.
Ja, oder eben auch gucken, was liegt mir von dieser breiten Vielfalt. Ne? Das kann man ja auch mal für sich auch auf Meditationsseminaren erkunden. Das gibt es ja auch. welche Richtung. Es gibt auch Bewegungsmeditation, ne? Einfach simpelste Art, einmal mal gerne spazieren geht. Auch da merkt man ja automatisch, dass man mit den Gedanken häufig so nach innen kommt und einem ja viele Dinge bewusster werden. Mhm. Und auch das ist eine Form der Meditation.
Ja, total schön. Ich könnte da mit dir 3 Stunden weiter drüber reden. Aber zum Schluss würde ich das ganz gerne abrunden mit den Themen, die wir besprochen haben. Das ist total spannend. Wir gehen auch gleich nochmal dazu über, nochmal zu erwähnen, wo Leute sich dann auch mit dir irgendwie verbinden können, wenn sie da mehr drüber erfahren wollen. Aber abschließend würde ich ganz gerne von dir noch erfahren, welche 3 Sätze, Dinge, Inspirationen, Menschen, die dich auf deinem Weg irgendwie besonders inspiriert haben.
Dinge oder Menschen, die mich besonders inspiriert haben. Ich denke, was für mich am allerersten inspirierend war, war wirklich so dieses Rauskommen aus dieser rationalen Welt, als ich gekündigt habe. Da war ich ja doch auch noch sehr orange, rational geprägt. Und ich habe dann NLP-Seminare auch selber besucht. Mhm. Und das war so eher ja, so ein Aha-Effekt. Ne? Ich denke, huch, es gibt ja auch was ganz anderes. Also es war eine ganz andere Form, mit mir in Kontakt zu kommen, mich wirklich auch zu erleben. Und vorher war ich eher so zielorientiert, erreicht, abgehakt, nächstes, so nach dem Motto. Ne?
Ja.
Aber eben dann auch mal zu sehen, Mensch, genieß das mal, genieße den Augenblick, das Gute, Bewahrenswerte zu sehen und auch dieses Wertschätzende kennenzulernen im Umgang miteinander. Das war für mich eigentlich so dieser erste Moment. Also darum schätze ich auch NLP sehr, weil man es sehr schnell erlernen kann als Methode und für sich einfach auch nutzen kann für die eigene persönliche Entwicklung. Ja, aber ansonsten gibt es so viele Menschen, die mich auch inspiriert haben. Also sowohl Gunther Schmidt, den ich als Menschen sehr schätze. Ich weiß nicht, manch einer kennt ihn, ist sehr bekannt als systemisch-hypnotherapeutischer Berater, aber er ist auch Arzt und international auch unterwegs. Und was mich sehr beeindruckt hat, ist wirklich so seine Art, mit Menschen zu agieren. So was von authentisch und wertschätzend und in sich ruhend, das ist einfach nur wohltuend, das ist inspirierend. Und er hat mich, glaube ich, da am meisten auch geprägt, in dieser wertschätzenden Sicht mehr immer wieder auf die positive Absicht zu schauen und ressourcenorientiert Menschen zu begleiten und zu bestärken. Und mich selber natürlich auch, logischerweise. Ja, bis hin natürlich zu meinem neuen in Anführungsstrichen integralen Thema. Das ist zwar ein bisschen kopfiger, sage ich jetzt mal. Das andere war sehr viel erlebensorientierter. Aber der kopfige, ich sage jetzt mal Überbau, ist ja auch wichtig, damit ich besser eben erkenne, jetzt zum Beispiel anhand der Ebenen, was läuft denn da und was läuft da auch nicht? Ne? Auch jetzt, ich gucke ganz anders Nachrichten beispielsweise. Was läuft da ab in den Ländern? Oder was ist da gerade wieder im Clinch zwischen Trump und China oder was auch immer? Oder warum ist da wieder jetzt gerade in Richtung Iran eher unterwegs? Ne, es geht ja immer um diese entweder roten oder orangen Interessen. Und das eröffnet einem einfach ganz andere Blickmöglichkeiten, andere Perspektiven, Dinge anders zu verstehen, auch in der Gesellschaft und vielleicht dann auch wiederum einen kleinen Beitrag auf andere Weise zu leisten. Mhm. Jeder kann ja auch für sich so überlegen, was kann ich denn dazu tun, dass es sich vielleicht etwas auch noch verändert und diese vielen negativen Schlagzeilen, Energien auch mal ein bisschen
ins Positive wenden.
Ja,
ne?
Bisschen, ja. Ne?
Zumindest. Ja, also da unterstützen wir auch gerne Menschen, denn der ein oder andere, der jetzt zugehört hat, möchte sich bestimmt mit dir vernetzen oder ist auch interessiert, mehr noch drüber zu erfahren, über den integralen Ansatz. Wo findet man dich? Wie findet man dich? Wie kann man Seminare bei dir buchen?
Ja, jederzeit natürlich gerne mich kontaktieren, weil ich finde immer, das persönliche Gespräch ist das Wertvollste, was die Menschen eben bewegt und was auch für sie stimmig ist, weil es gibt so viele Möglichkeiten der Entwicklung und da berate ich auch gerne, wenn es denn gewünscht ist. Ja, wie kann man konkret mich finden? Also mein Name ist ja schon mehrmals gefallen, Heike Kuhlmann. Also das Institut ist Future Excellence, findet man also im Internet.
Packe ich auch gleich nochmal in die Shownotes,
das die super. Verlinkung. Und wer so eben mal schnuppern möchte, ich biete unter anderem auch Kurzseminare an, so einen Tag zu verschiedenen Themen, zu unterschiedlichsten Themen. Genauso wie Kompaktseminare so zum Thema Integral, was du auch mal gemacht hast. Das sind so 2,5 Tage, wo man ganz viel dann mit den Ebenen zum Beispiel auch übt oder mit den Quadranten, was auch ein tolles Modell ist. Ja, und da ist im Moment natürlich auch so meine Leidenschaft, weil ich merke, dass das so dieses Hintergrundwissen vielen auch, denke ich, dient.
Auf jeden Fall. Also packe ich alles nochmal in die Informationen, damit man dich dann auch findet und auch die entsprechenden Angebote.
Sehr, sehr gut.
Freue ich mich. Und dann danke ich dir ganz, ganz herzlich für die Zeit, die du dir genommen hast und für das tolle Gespräch. Hat wieder ganz, ganz viele erhellende Momente auch für mich wieder gehabt.
Ich danke dir von ganzem Herzen, dass du das jetzt auch noch zum zweiten Mal mit mir gemacht hast. Und ich freue mich immer sehr, ja, das auch ein Stück weiter in die Welt zu bringen. Und darum ganz lieben Dank, dass du ja auch da diesen Beitrag mit mir gemacht hast. Freue ich mich sehr.
Sehr, sehr gerne. Vielen Dank, Heike.